Als ich vor ungefähr 2 Wochen in der Gemeinde bekannt gegeben habe, dass ich die Gemeinde zum Jahresende verlassen werde, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Enttäuschung, Frustration, Verständnis, Fragen und vieles mehr. Und so manche dieser Reaktionen hat mich persönlich sehr gefreut und letztlich auch zu dieser Predigt inspiriert. Und ich möchte die Predigt, der Manfred hat das eben schon gesagt und auch im Vorprogramm ein bisschen eingebaut, gerne nennen, die Macht der guten Worte. Ich sage das jetzt mal bewusst etwas überzogen und ich weiß, dass das nicht ganz so war, aber ich glaube, dass diese kleine Übertreibung hilft, das zu verstehen. An den Tagen, nachdem ich in der Gemeinde bekannt gegeben habe, dass ich gehen werde, habe ich gefühlt mehr positive Rückmeldungen zu meiner Arbeit bekommen, als in den letzten 1,5 Jahren davor. Wie gesagt, das ist etwas übertrieben, aber es macht ein bisschen deutlich, wie die Rückmeldungen waren. Das soll jetzt kein Vorwurf sein. Ich möchte damit jetzt niemanden angreifen, sondern es soll erklären, was ich selber in dieser Situation wieder ganz neu angefangen habe zu lernen. Nämlich, wie wichtig es ist, ein positives Feedback zu geben, gute Worte zu reden. Es gab verschiedene Leute, die zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, welche Dinge sie an meiner Arbeit schätzen. Und die meisten Dinge davon waren mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst. Ein Gespräch, das Zuhören in einer ganz bestimmten Situation, Predigten, Bibelstunden, die Prägung der Gemeinde. Viele Dinge waren für mich erstmal völlig selbstverständlich. Mir war nicht bewusst, dass dies für andere einen so hohen Wert hatte. Und diese Gespräche haben mich inspiriert, und ich fing an, über dieses Thema, die Macht der guten Worte nachzudenken. Und ich sage jetzt schon mal mein Fazit aus meinen Gedanken. Normalerweise macht man das ja am Ende der Predigt, aber ich mache das jetzt schon, ganz bewusst. Ich will viel mehr lernen, neben dem Gutes tun und anpacken, auch Gutes zu reden und dem anderen das Gute zu sagen. Aber wie gesagt, es ist ein Lernprozess. Ein Prozess, in den ich wieder ganz neu eingestiegen bin. Und ich würde mich freuen, wenn viele von euch sich mit mir gemeinsam auf diesen Weg machen. Wir sind uns doch alle bewusst, dass es uns oft viel leichter fällt, jemanden zu tadeln, als wirklich ein echtes Lob auszusprechen. Vor einigen Jahren haben wir auf einer Kinderfreizeit als Mitarbeiter uns im Vorfeld überlegt und gesagt, wir möchten in diesem Zeltlager jedes Kind jeden Tag loben. Und das war ganz schön viel Arbeit. Das hat uns total herausgefordert. Und wir haben auf der Freizeit gemerkt, aus unserem Mund kamen eher Tadel oder Verbote als mutmachende Worte. Das war nicht besonders schön, das selber zu merken, aber es zeigt, die guten Worte, die fallen uns manchmal viel, viel schwerer, als eine negative Kritik zu äußern. Aber das Ganze ist nicht neu. Das ist kein Thema, was es erst im dritten Jahrtausend gibt, sondern es sind Themen, die auch schon in der Bibel beschrieben sind, die zur Zeit von Jesus oder kurz danach schon wichtige Themen waren. Und ich möchte mit euch gerne den Bibeltext aus Jakobus 3 lesen. Patrick, kannst du bitte manuell weiterschalten? Ich habe den Presenter gerade nicht hier. Also Bibeltext aus Jakobus 3, die Verse 2 bis 10. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet, Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Wenn ich über die Macht der guten Worte rede, dann hört sich dieser Bibeltext vielleicht so an, als ob ich das Thema verfehlt hätte. Eigentlich geht es ja darum, was passiert, wenn wir schlecht reden. Und deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht, diesen Bibeltext ein bisschen umzuschreiben, damit wir einen positiven Aspekt daraus nehmen können. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal vorlesen. Oben in Schwarz ist der Original-Bibeltext, unten unter in Blau das, was ich jetzt mal ins Positive hinein übersetzt habe. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wie wäre es mit der Alternative? Wir lassen uns nicht zu Schulden kommen, weil wir genau darauf achten, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Oder positiv ausgedrückt, wenn wir jeden anderen Bereich in unserem Leben unter Kontrolle halten können, dann sollten wir doch auch lernen können, uns durch Worte nichts zu Schulden kommen zu lassen. Dann geht's weiter mit dem Text, den habe ich mal so gelassen. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Oder positiv ausgedrückt, auch die Zunge hat gewaltige Macht. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer heilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Oder anders ausgedrückt, unser ganzes Wesen wird von ihr geprägt. Sie kann für die gesamte menschliche Existenz etwas auslösen, das uns und andere antreibt, durch Gutes unsere Welt zu verbessern. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Oder positiv gesagt, die Zunge kann durch Gott gebändigt werden, damit sie kein ständiger Unruheherd ist, kein Unheil stiftet und kein tödliches Gift verbreitet. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Oder positiv ausgedrückt, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr ermutigen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Aus unserem Mund kommt Segen. So, meine Geschwister, sollte es sein. Ich habe diesen Bibeltext mal bewusst ein bisschen verändert. Ich glaube, in diesem Brief, den der Jakobus uns geschrieben hat, geht es in vielen Stellen darum, dass unser Glaube praktisch wird. Dass sich der Glaube im Leben zeigt, dass Glaube Auswirkungen auf unser Leben hat und dass es durch Gott in unserem Leben letztendlich auch zu Veränderungen kommt. Und ich denke, egal wie wir den Text im Jakobus 3 lesen, ob wir sehen, was wir nicht machen sollen oder ob wir sehen, was wir machen sollen, es steckt eine ganz, ganz wichtige Aussage dahinter. Unsere Worte, das, was wir sagen, hat einen Effekt auf uns selbst und auf andere Menschen. Und gute Worte sind wichtig für unser Empfinden, für unsere Taten. Denk mal zurück an einen Moment, in dem du von jemandem etwas sehr, sehr Positives gesagt bekommen hast. Zunächst mal ist das doch ein schönes Gefühl. Man freut sich darüber. Es bestätigt uns. Und manchmal überrascht es uns auch, weil wir gar nicht damit gerechnet haben, weil es für uns doch eigentlich selbstverständlich war. Aber bei anderen Leuten hat es einen großen Dank ausgelöst. Und diesen Dank ist wichtig, dass wir den weitergeben. Gute, positive und aufbauende Worte stärken unser Selbstwertgefühl und sie machen unsere kleine Welt ein bisschen besser. Doch irgendwie haben wir uns im Laufe des Lebens antrainiert, dass wir einfacher Worte sagen, die verletzen, als Worte, die aufbauen. Wie schnell rutscht uns etwas über die Lippen, was wir dann später bereuen? Und wie oft verletzen wir mit unseren Worten Menschen, ohne dass wir es überhaupt merken? Aber im Gegensatz dazu, wie schwer fällt es uns oft wirklich, aufbauende Worte weiterzugeben? Doch genau das möchte Gott von uns. Im Epheserbrief heißt es, ermuntert einander. Redet gute Worte. Vor einiger Zeit habe ich mal eine Geschichte gehört, die zeigt, welche Macht positive Worte haben können. Und diese Geschichte dreht sich um einen Supermarkt. In diesem Supermarkt, das ist jetzt nicht der Original-Supermarkt, aber in diesem Supermarkt herrscht ein ganz, ganz schlechtes Betriebsklima. Die Mitarbeiter haben übereinander hergezogen und haben so ziemlich jede Gelegenheit genutzt, um etwas Schlechtes über den anderen zu sagen. Und das hat natürlich in diesem Supermarkt auch für eine gewisse Frustration gesorgt. Und eines Tages hat sich einer der Mitarbeiter überlegt, dass er etwas ändern möchte. Er war überzeugt, dass das möglich ist, dass sich Dinge ändern. Nennen wir diesen Mitarbeiter mal Hans. Hans ging nach einiger Zeit des Überlegens zu einem anderen Mitarbeiter, zu Jürgen, der gerade irgendwelche Kartons auspackte und sagte zu Jürgen, hast du gesehen, dass Otto da hinten das Regal hinten eingeräumt hat? Hat er das nicht gut gemacht? Und weil Jürgen gerade beschäftigt war und nicht viel reden wollte, sagte er, ja. Als nächstes ging Hans dann zu Otto, der gerade das Regal eingeräumt hatte, und sagte zu ihm, Jürgen hat mir gerade gesagt, dass er es gut findet, wie du das Regal einräumst. Die Reaktion von Otto war natürlich positiv überrascht, weil das hätte er Jürgen niemals zugetraut. Und im Laufe der Zeit hat sich in diesem Supermarkt das Betriebsklima verändert hin zu einem positiven und schönen Umgang miteinander. Und in der Theorie finden wir das bestimmt super. Das ist toll, da verändert sich was. Eine Situation wird verändert, Menschen verändern sich. Aber in der Praxis fehlen uns doch manchmal diese positiven Erlebnisse. Und wir sind schnell dabei zu sagen, dass wir nun mal durch unser Umfeld so geprägt sind. Und wenn unser Umfeld, wenn die anderen ein bisschen anders wären, dann könnte ich auch ganz gut gute Worte weitergeben. Aber weil mein Umfeld nun mal so schwierig ist, kann ich das nicht machen. Wenn meine Umwelt ein bisschen anders wäre, dann könnte ich auch anders leben. Ich glaube, mit dieser Aussage belügen wir uns selber. Natürlich ist das Umfeld manchmal schwierig und manchmal fordert es uns auch sehr heraus. Aber letztlich will Gott durch uns, durch euch, durch mich etwas Gutes im Leben tun. Es ist also unsere eigene Entscheidung, wie wir damit umgehen, wie wir Worte gebrauchen. Ich glaube, wir müssen uns der Frage stellen, ob wir das überhaupt wollen. Wollen wir den anderen höher achten als uns selbst? Oder sind wir vielmehr auf der Suche nach Anerkennung, dass wir selbst erstmal Anerkennung bekommen und stellen daher manchmal vielleicht unbewusst unser eigenes Ego immer wieder gut dar und nehmen dabei billigend in Kauf, dass man den anderen verletzt, den anderen schlecht dastehen lässt und ihn mit nicht guten Worten kaputt macht? Der Jakobusbrief enthält einige, wie ich finde, geniale Hilfen, wenn wir über dieses Thema der guten Worte nachdenken und wenn wir überlegen, wie wir das in unserem Leben eigentlich persönlich umsetzen können. Ich habe dazu euch eine Folie mitgebracht und habe die Punkte mal aufgelistet. Wenn man den Jakobusbrief mal nach und nach durchgeht, findet man verschiedene Punkte, die wir als Hilfen bekommen. Der erste und ich finde ganz, ganz wichtige Punkt, Jakobus 1, Vers 5 und 6, wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte Gott. Also wenn du sagst, ja, in der Theorie habe ich verstanden das Thema, ich soll gute Worte reden, aber ich weiß nicht wie, dann fang an zu beten und bitte Gott. Gott ist da ganz klar, wenn dir Weisheit mangelt, dann bitte mich, ich will sie dir schenken. Und dann eine Feststellung, die wir wahrscheinlich selber immer wieder erleben, in 1 Vers 14, wir werden von unseren eigenen Begierden gelockt. Es gibt Situationen, da will ich was Gutes sagen und irgendwie, ja, mache ich es dann doch wieder so, wie ich es eigentlich nicht möchte. Weil ich selber gut dastehen möchte vielleicht. Dann geht der Jakobusbrief weiter. In 1 Vers 22 lesen wir die Aufforderung, seid Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Das haben wir ja auch ganz oft. Wir hören eine Predigt und denken, das war super. Oder wir lesen einen Bibeltext und sagen, das ist toll, was da drin steht. Und dann gehen wir nach Hause und haben schon wieder alles vergessen. Das, was wir gerade gehört haben, wo wir gerade noch begeistert waren. Und in dem Moment sind wir nur Hörer, aber keine Täter des Wortes. Jetzt kann man ja sagen, naja, mein Leben ist ja gar nicht so schlecht. Gut, die guten Worte, die fehlen vielleicht manchmal, aber im Vergleich zu anderen bin ich ja noch ganz gut. Auch da geht es im Jakobusbrief weiter. Er sagt, wer ein einziges Gesetz bricht, der ist ein Sünder. Wir stehen alle genau gleich vor Gott, egal was wir angestellt haben. Und dann geht es in Kapitel 3, Vers 13 weiter. Weisheit, ich habe gerade hier gelesen, wenn jemand Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, heißt, den guten Wandel in Sanftmut zu zeigen. Also auch eine ganz praktische Aufforderung, wenn ich zeigen möchte, dass ich Weisheit habe, dass ich weise bin, dass ich weise handle, dann soll ich das in Sanftmut zeigen, durch einen guten Lebensstil. Und dann definiert ja Jakobus in seinem Brief noch, was Weisheit eigentlich ist. Weisheit von oben ist rein, friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Und als letzten Punkt, demütige dich selbst, dann wird Gott dich erhöhen. Ich habe das eben schon mal gesagt, manchmal kommen Worte, weil wir uns selber gut darstellen wollen. Aber wenn wir anfangen, uns selbst zu demütigen und uns unter andere zu stellen und den anderen höher zu stellen als uns selbst, dann fällt es uns auch wesentlich leichter, gute Worte zu sagen. Und Gott verspricht, ich werde dich dafür belohnen, ich werde dich erhöhen. Und all diese Dinge, die wir hier sehen, das ist ein guter Weg, um zu lernen, positive Worte zu reden. Es ist wichtig, dass wir untereinander, hier in der Gemeinde, aber auch in unserer Welt, gute Worte nutzen. Worte, die die Welt verändern. Worte, die aufbauen. Worte, die hilfreich sind. Worte, die Mut machen. Worte, die Gott loben. Worte, die anderen Menschen helfen. In der Gemeinde, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, wo auch immer. Und ja, ich weiß, das fordert heraus. Das fordert uns ganz schön heraus, allen Leuten gute Worte zu sagen. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, es ist ein Lernprozess, ein Prozess, wo wir gerade am Anfang oft alleine sind. Denk nochmal an das Beispiel vom Supermarkt zurück. Es ist gar nicht so einfach, das zu machen, weil was denken denn die anderen, wenn ich plötzlich was Gutes rede? Vielleicht noch ein ganz aktuelles Beispiel. Wir hatten gestern Abend, war ich Fußballspielen mit einigen Leuten hier aus Wächtersbach und wir haben eine kleine Halle, wo wir spielen und abends kamen dann Leute von einer anderen Gruppe des Sportvereins und wollten irgendwelche Geräte hinten rausholen. Und manche Leute haben sich total darüber aufgeregt, dass sie jetzt schon zum dritten Mal stören. Und irgendwie habe ich so im Nachhinein den Eindruck gehabt, ich hätte hier gute Worte weitergeben können. Ich hätte hier sagen können, hey, komm, dann unterbrechen wir jetzt halt für eine Minute, ist doch kein Problem. Aber die Stimmung war irgendwie ja eher gereizt als positiv und hilfreich. Wo ich gemerkt habe, ja, es ist ein Lernprozess, ich stehe da drin, ich will es, aber manchmal sind die Situationen so, dass ich es dann doch nicht mache. Und merke, ja, ich möchte da wachsen. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir solche Dinge reflektieren und bewusst Schritte gehen, erste Schritte gehen. Und manchmal fordert uns das auch heraus, so aus unserer Komfortzone herauszugehen, aufzustehen, was zu sagen, was zu machen. Aber wir sollen Gottes Wort ernst nehmen und nicht nur hören, sondern auch wirklich etwas tun. Und eine von diesen Aufforderungen von Gott ist, redet Gutes, ermutigt einander. Das hat mit Vertrauen zu tun. Das hat mit Annahme zu tun. Das hat mit Liebe zu tun. Der erste, wahrscheinlich wichtigste Schritt in diesem Prozess der guten Worte ist, dass du dir der Macht deiner Worte bewusst wirst. Sei dir darüber im Klaren, dass deine Worte, egal welche Worte, dass deine Worte bei deinem Gegenüber etwas auslösen. Immer. Nicht ohne Grund finden wir in der Bibel immer wieder Hinweise, dass zu viele Worte nicht gut sind, sondern dass es viel besser ist, weniger, aber weise zu reden. Aber was wir reden, soll etwas Gutes sein. Jakobus weiß von der Macht der guten Worte. Jakobus weiß, wie schnell wir mit unserer Zunge ein Problem auslösen. Und deshalb ist es wichtig, dass ich nachdenke, was ich rede. Erinnert euch nochmal an die Einstiegsfolie, die ich euch vorhin gezeigt habe. Mit dem englischen Wort think lässt sich etwas sehr Schönes lernen, wenn wir über unsere Worte nachdenken. Die Anfangsbuchstaben stehen nämlich für gute Hinweise, über die wir erst nachdenken sollten, bevor wir reden. T. Is it true? Im Deutschen, ist es wahr? H. Is it helpful? Ist es hilfreich? I. Is it inspiring? Ist es inspirierend? N. Is it necessary? Ist es nötig? Und K. Is it kind? Ist es freundlich? Ich glaube, diese 5 Fragen helfen uns, darüber nachzudenken, was wir sagen, und sie helfen uns auf diesem Weg, unser Reden hin zu guten Worten zu verändern. Und wir können Gott auch um Hilfe bitten, dass er uns so prägt, dass wir anfangen nachzudenken, bevor wir reden. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das heißt, wenn du geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben. Es zeigt, dass wir durch unsere Worte manchmal Situationen herbeiführen, die wir vermieden hätten, wenn wir nichts gesagt hätten. Anders ausgedrückt, es ist wichtig, erst nachzudenken und dann etwas zu sagen. Nimm dir doch für die nächste Woche einmal vor, ganz bewusst auf diese positive Wirkung deiner Worte zu achten, dir das bewusst zu machen, was du damit auslöst, und das ganz gezielt einzusetzen, vielleicht in 1, 2 oder 3 Situationen, und dann beobachte, wie sich deine Welt verändert, weil du den ersten Schritt gegangen bist. Die eigenen Worte zu betrachten und zu überdenken, ist die eine Seite. Vielleicht musst du hier und da auch um Vergebung bitten, wenn dir Situationen einfallen, wo du andere Leute verletzt hast. Vielleicht, nein, ich glaube sogar ganz sicher, wirst du das auch in Zukunft noch tun müssen. Immer wieder mal. Nach verletzenden Worten muss ich auch um Vergebung bitten. Wisst ihr, was das Problem bei Worten ist? Ich möchte euch das gerne an einem Beispiel demonstrieren. Und dazu bräuchte ich eine freiwillige Person. Gibt's? Gabi, du sitzt hier vorne, das ist super. Perfekt. Also, ich habe hier mal... Komm mal hier hoch, nochmal. Ich habe eine Zahnpastatube mitgebracht. Und ich würde dich jetzt bitten, diese Zahnpastatube mal auf diesem Teller auszudrücken und leer zu machen. Zahnbürste habe ich keine dabei. Ihr könnt das sehen, die Gabi drückt jetzt diese Zahnpastatube aus. Das kostet ein bisschen Kraft, aber ich finde, du bist relativ schnell dabei. Oder? Also bei mir hält so eine Zahnpastatube länger als so 2 Minuten. Also die Gabi ist da sehr ordentlich, die rollt jetzt von hinten noch auf, dass die auch wirklich leer ist. Du wolltest leer. Ja, ich wollte die leer haben, das ist richtig. Ich finde es gerade interessant zu beobachten, dass am Anfang die blauen Streifen dunkelblau sind, am Ende nur noch hellblau. Aber gut, so, du bist noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig, denn jetzt habe ich die nächste Aufgabe für dich. Nee, die kann ich nicht. Ich will, dass du die nochmal da reinmachst. Mach mal bitte die Zahnpasta zurück in die Tube. Ja. Normalerweise gar nicht. Okay, dann entlasse ich dich jetzt trotzdem mal. Er hat gehört, die Gabi sagt, das ist aussichtslos, das zu machen. Und ich glaube, wer das selber schon mal probiert hat, so eine Tube wieder zurückzufüllen, das ist fast unmöglich. Die Frage, die ich gestellt habe, bevor die Gabi hier hinkam, war: Wisst ihr, was das Problem bei Worten ist? Worte sind sehr schnell gesagt und können danach nicht mehr zurückgenommen werden. Selbst wenn ich danach sage, Entschuldigung, es tut mir leid, ich wollte das nicht so, es ist gesagt, es ist raus und es kommt nicht mehr zurück. Und so wie das bei der Zahnpastatube ist, ist es auch bei uns, mit unseren Worten. Gesagt ist gesagt. Was raus ist, ist raus. Und das kostet dann eine ganze Menge Arbeit, das wieder halbwegs hinzukriegen. Und im Jakobusbrief lesen wir, dass wir in unserem Leben alles in den Griff bekommen können, wenn wir es schaffen, unsere Worte zu kontrollieren und diese weise einzusetzen. Das ist meine Herausforderung, oder? Wir können alle Probleme in unserem Leben in den Griff bekommen, wenn wir es schaffen, unsere Worte weise zu verwenden. Jakobus sagt auch, kein Mensch kann das. Aber ich glaube, mit Gottes Hilfe können wir das lernen. Und jetzt haben wir eine Menge darüber gehört, wie unsere Worte auf andere wirken und wie wir uns verhalten sollen. Und da kommt natürlich auch die Frage, ja, was ist denn, wenn es nicht klappt, wenn andere Leute jetzt mich mit ihren Worten verletzen? Was mache ich denn, wenn andere Leute mich verletzt haben? Auf keinen Fall sollte man sich zurückziehen und weggehen, so unter dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Gerade das passiert ja nicht. Die Worte, die wir gehört haben, die beeinflussen uns ja, die nehmen wir ja mit, die machen etwas mit uns. Und es gibt Situationen, in denen andere uns verletzen und es ist wichtig, dass wir uns dann nicht zurückziehen, sondern biblisch handeln. Denn auch hierzu sagt Jesus etwas. In Matthäus 5, Vers 23 und 24 sagt er, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfer deine Gabe. Oder Matthäus 18, Vers 15 sagt Jesus, sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Herausfordernd, aber letztendlich das Bessere, als erst die Zahnpastatube auszudrücken. Und oft handeln wir ja nach dem Prinzip Zeit heilt Wunden. Aber ich bin davon überzeugt, dass das in diesem Punkt überhaupt nicht stimmt. Und ich möchte auch hier nochmal gerne ein Beispiel bringen, das der ein oder andere vielleicht schon erlebt hat. Stellt euch mal vor, ihr habt gut eingekauft, der Kühlschrank ist voll und irgendwie habt ihr einen Joghurt, der rutscht im Kühlschrank nach hinten und es ist vielleicht sogar noch ein kleines Loch im Deckel. Völlig unbemerkt steht dieser Joghurt im Kühlschrank und nach ein paar Tagen oder vielleicht Wochen wollt ihr den nehmen und merkt, oh, da war ein Loch im Deckel, der ist immer weiter nach hinten gerutscht und ihr seht beim Aufmachen, da ist schon Schimmel drauf auf diesem Joghurt. Und du hast nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du stellst den Joghurt wieder in den Kühlschrank und hoffst, dass sich das von alleine erledigt. Und die zweite Möglichkeit ist, du kümmerst dich um diesen Joghurt, der schimmelig ist, ihn zu entsorgen und damit das Problem zu beseitigen. Und natürlich wird mir jeder zustimmen, dass es wichtig ist, das sofort zu machen. Und nicht zu sagen, der Joghurt, der kann noch ein paar Wochen im Kühlschrank stehen. Aber genau andersrum handeln wir oft bei unseren Worten. Worte, die andere Menschen verletzt haben oder die mich verletzt haben. Oft sagen wir uns, ach, das wird sich im Laufe der Zeit schon wieder regeln. Aber die Erfahrung zeigt, dass das nicht stimmt. Im Gegenteil, wie bei dem Joghurt, wird der Schimmel immer mehr. Und außerdem ist es auch noch unbiblisch. Denn Gott fordert uns auf, mit unseren Glaubensgeschwistern zu sprechen, wenn ein Problem da ist. Am besten sofort, nicht erst irgendwann. Und vielleicht ist dieses Thema, jetzt kurz vor der Weihnachtszeit, ein wichtiges Thema in unseren Familien, in unserem Wirkungskreis. Welche Auswirkungen haben meine Worte auf mein Umfeld zu Hause? Und ich möchte dir Mut machen, gute, ermutigende, aufbauende, mutmachende, liebevolle Worte zu verwenden, wenn du mit anderen Menschen sprichst. Und der erste Schritt dazu ist vielleicht, sich nochmal ganz neu bewusst zu machen, welche Wirkung haben eigentlich meine Worte auf andere Menschen. Wusstet ihr, dass die Worte von Jesus immer das Ziel hatten, Menschen zu ermutigen und aufzubauen? Jesus wollte immer das Leben der Menschen besser machen. Das hieß vielleicht im ersten Moment eine Herausforderung, aber langfristig sollte das Leben damit besser werden. Wenn Engel auftreten oder wenn Jesus in schwierigen Situationen erschien, dann sind in der Regel die allerersten Worte: Friede sei mit euch. Und diese Worte von Jesus sollten wir uns immer mehr bewusst machen, wenn wir reden. Es geht darum, durch meine Worte Frieden zu stiften. Gerade jetzt in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit, in der schon so manches unbedachte Wort für viel Unfrieden gesorgt hat. Jesus ist Weihnachten gekommen, um Frieden zu bringen. Jesus ist der Friedefürst und du bist sein Kind und folgst ihm nach. Du möchtest und du sollst in seinen Fußspuren gehen. Und da musst du dir auch die Frage stellen, kommst auch du, um durch deine Worte Frieden zu bringen? Mit dieser Frage möchte ich gerne die Predigt schließen, dass wir jetzt noch einen kleinen Moment des Nachdenkens darüber haben, wo wir gute Worte einsetzen, wo wir vielleicht schlechte Worte eingesetzt haben. Und da, Gabi, darf ich dich bitten, noch ein bisschen Klavier zu spielen dazu, dass wir einfach noch mal einen Moment darüber nachdenken, wie wir unsere guten Worte einsetzen. Amen.